Ich habe das Gymnasium nach der 6. Klasse verlassen und die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Tonkunst gemacht. Die staatliche Hochschule für Musik war damals im Odeon am Odeonsplatz, wo heute das bayerische Innenministerium ist. Ich besuchte die Orchesterproben der Münchner Philharmoniker. Gieseking, Knappertsbusch, Strauss sahen mich als begeisterte Zuhörerin. Nach einem hervorragenden Examen wurde ich in die Meisterklasse aufgenommen und aus diesem Anlass bekam ich von meinen Eltern einen Bechsteinflügel. Ich habe dann viele Konzerte gegeben, unter anderem auch im Odeon. Diese Konzerte haben mich ziemlich bekannt gemacht. Dadurch habe ich auch den Musikschriftsteller und Komponisten Wolfgang von Bartels kennengelernt. Und aus dieser Bekanntschaft entstand eine Liebesgeschichte. Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommen würde, sonst hätten wir wahrscheinlich zu dieser Verbindung nicht den Mut gehabt. Ich habe am 19. März 1933 noch ein Konzert mit dem damaligen Solo-Cellisten der Münchner Philharmoniker gegeben. Wir haben die Cellosonaten von Bartels aufgeführt. Da bekamen wir noch sehr gute Kritiken. Ich sollte für den Bayerischen Rundfunk Richard Strauss Werke einspielen, aber das Engagement wurde plötzlich kurzfristig abgesagt. Kurz danach kamen die Bestimmungen des Dritten Reiches. Die Juden, die an der Akademie lehrten, wie der Geiger Janis Santo, wurden mitten aus dem Unterricht unter höchst unwürdigen Umständen aus der Akademie entfernt. Ich wurde aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen. Ich bekam Berufsverbot. Das war der Anfang einer Reihe von Beschränkungen, die sich von Jahr zu Jahr vermehrt haben. Jedes neue Verbot wurde in Form von Gesetzen erlassen. Und Gesetze sind ja etwas, was in Deutschland immer respektiert wird. Und auch von uns liberalen Juden respektiert worden ist. Das Ganze hatte etwas Gespenstisches. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich nicht mehr öffentlich auftreten darf, nun ja, dann muss ich mich eben damit abfinden. Zunächst wurde uns ein gewisser Ersatz gewährt. Es wurde ein jüdischer Kulturbund gegründet und alle nicht-arischen Künstler konnten im Rahmen dieses Kulturbundes Konzerte geben, Veranstaltungen machen, zuerst sogar in den offiziellen Münchner Konzertsälen. Man hatte das Gefühl, man kann nebeneinander existieren, auf der einen Seite die arischen Künstler, auf der anderen Seite die nicht-arischen, die unter sich bleiben mussten. Ich wurde als Solistin nach Augsburg, Würzburg und Nürnberg engagiert. Ich gründete ein Klaviertrio. Aber das war alles nur ein Notbehelf. Ich war nicht glücklich dabei. Nicht in meinem Element. 1935, als die Nürnberger Gesetze kamen, wurde der Jüdische Kulturbund aufgelöst und es gab überhaupt keine Möglichkeit mehr, Konzerte zu geben, also meinen Beruf auszuüben. Ich hatte jetzt nur noch einige Klavierschüler. Aber spätestens 1938, nach der Kristallnacht, waren alle meine Schüler mit ihren Eltern ausgewandert. Die Pianistin Lola Kronheimer gab es auf einmal nicht mehr. Alle meine Freunde haben Gesuche an die Reichsmusikkammer geschrieben, um eine Sonderstellung für mich als Mischling zu erreichen, obwohl sie sich damit verdächtig gemacht haben, als sogenannte Judenknechte. Warum bin ich unter diesen Umständen nicht selbst ausgewandert? Nachgedacht habe ich schon darüber, auch alles Mögliche probiert. Aber meine Mutter war alt und krank. Ich selbst als Pianistin noch am Anfang, im Ausland nicht bekannt. Und ich liebte einen Arier. Ich wollte nicht akzeptieren, dass der Nationalsozialismus der Ausdruck der deutschen Mentalität, der deutschen Seele ist. Mein Vetter war schon 1933 nach Dachau in Schutzhaft gekommen. Er hat nie darüber gesprochen, als er wieder freigelassen worden war. Aber er hat mich eindringlich beschworen, meine Verbindung zu Bartels zu lösen, weil ich mir keine Vorstellung von den Folgen machen würde. Aber ich schlug seine Warnung in den Wind. Allerdings begleitete mich von da an die Angst. Ab Herbst 1934 begann für Bartels und mich eine teuflische Verfolgung in Form von anonymen Telefonanrufen. Bei meiner Mutter, bei ihm, bei Freunden. Ich kann mich bis heute des Verdachts nicht erwehren, dass es jemand aus seinem engsten Bekanntenkreis war, der mit diesen Drohanrufen ein Unglück verhüten wollte. Am 15. September 1935 kamen die Nürnberger Rassegesetze zum Schutze des deutschen Blutes. Ein Halbjude wie ich Wenn er der jüdischen Religion angehörte, wurde nun als Volljude eingestuft und als solcher behandelt. Das bedeutete für meine Liebesbeziehung das Aus. Denn wenn man uns erwischt hätte, hätte es KZ und unter Umständen die Todesstrafe, zumindest die schlimmsten Misshandlungen gegeben. Der Begriff Rassenschande war damals ja sehr populär. Wir haben uns dann nur noch selten und heimlich getroffen. Im Sommer am Aumeister, im Winter am Oberwiesenfeld, wo es dunkel war und uns kein Mensch sah. Wir haben immer wieder Schluss gemacht. Wir haben immer wieder Abschied genommen, konnten es aber nicht aushalten. Mit Hilfe von treuen Freunden haben wir uns verständigt und irgendwo getroffen. Es war ein fürchterlicher Zustand.